Liebe Geschwister, es war Dezember letzten Jahres. Wir, meine Frau und ich, waren bei der Evangelistenkonferenz, freute mich auf das Wiedersehen, die Gemeinschaft mit den Brüdern, man kennt sich, man ist mit fast allen per Du. Etliche sind wirklich auch eine Bereicherung, noch Männer der alten Schule, und dann nimmt mich ein Bruder so an der Hand, am Arm, und sagt: Du, schau dir an, da liegt da von der Allianz auf dieses Ideenheft zu dem Jahr der Stille. Schau da mal hinein. Das liegt bei uns in der Gemeinde auf und da gibt es Spannungen. Ich hatte keine Ahnung. Ich beginne da zu blättern und stoße gleich zu Beginn, Überschrift: Anleitung zum Stillewerden. Und da dachte ich mir, nun ja, bei Stilleübung fängst du mal an zu lesen, da kannst du merken, wo die Glocken hängen, und las mit wachsender Verwunderung: Suchen Sie einen stillen Ort in Ihrer Wohnung oder in einer Kirche, zünden Sie eine Kerze an, bevor Sie sich auf Ihrem Platz niederlassen, beginnen Sie in den Knien zu wippen. Zunächst langsam, dann immer heftiger, bis der ganze Körper in eine Schüttelbewegung kommt. Streifen Sie mit den Händen den Körper ab und hauchen Sie alle verbrauchte Luft aus. Führen Sie die Handflächen vor der Brust zusammen und verneigen Sie sich vor dem Geheimnis der Gegenwart Gottes. Nehmen Sie Platz auf einem Stuhl mit einer geraden, nicht zu weichen Sitzfläche. Nehmen Sie mit beiden Füßen Kontakt zum Boden auf, spüren Sie den Kontakt Ihrer Sitzfläche zum Stuhl, verlagern Sie das Gewicht leicht auf die eine, dann auf die andere Seite, nach vorne, zur Seite, nach hinten, zur anderen Seite, kommen Sie so in eine kreisende Bewegung. Kommen Sie wieder zur Ruhe, der Oberkörper richtet sich aus dem Becken heraus frei auf, ohne Kontakt zur Stuhllehne. Die Hände liegen im Schoß oder auf den Oberschenkeln. Die Augen sind leicht geöffnet oder geschlossen. Nehmen Sie Ihren Atem wahr, wie er kommt und geht, ohne ihn zu verändern. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf das Ausatmen. Legen Sie in das Ausatmen alle innere Unruhe und lassen Sie sie mit dem Atem abfließen. Nehmen Sie die Geräusche um sich wahr, die lauten und die leisen, die nahen und die fernen. Nehmen Sie die Stille um sich herum wahr. Lassen Sie nun die Stille mit jedem Atemzug in sich einströmen. Genießen Sie den Augenblick, genießen Sie es einfach, nur da zu sein. Also ich darf sagen, jeden, den ich das zeigte von der Evangelistenkonferenz, die hat es geschüttelt, aber aus anderen Gründen. Und mich bat dann ein Bruder, Wilhelm Pahls: Schreib eine Stellungnahme, aber lass deinen Namen weg, weil der ist nicht überall mit Frohlocken zur Kenntnis genommen. Ich formuliere es einmal so. Habe ich gesagt, das mache ich gerne, weil ich hatte ja schon fast vor Jahrzehnten da in meinem Büchlein Sanfte Verführung versucht, vor diesem Phänomen der Stille zu warnen. Damals waren das nur Randerscheinungen. Also sind dies Ansätze von Techniken, die in ihrer Spiritualität an das Gottesbild des Buddhismus und Hinduismus erinnern. Gott kann als kosmische Energie und Kraft, ähnlich wie im Yoga, besonders durch Atemübungen erfahren und aufgenommen bzw. aufgesogen werden. Ich rief dann Elke Kamphaus an, unser ehemaligen Mieter Martin und Elke: Was ist das mit diesen Abstreifen? Und das war ihr als ehemalige Esoterikerin eigentlich sofort klar. Sie erklärte mir, das Abstreifen sei ihr bekannt. In der Esoterik ist man der Meinung, dass sich durch starkes Schütteln schlechte Energie aus dem Körper löse, sich aber noch in der Aura befinden könne. Durch Abstreifen könnten solche negativen Energien aus diesem Bereich entfernt werden. Sie selber hat durch ähnliche Techniken, wie man sie auch in der Psychotherapie praktiziert, besonders durch Entspannungsübungen, verbunden mit Konzentration auf den Atem, eine Öffnung für diese esoterischen Strömungen und Welten erlebt. In dem Ideenheft zum Jahr der Stille werden von Vertretern und Mitarbeitern verschiedener evangelikaler Werke unter dem Vorsitz von Wolfgang Breithaupt Vorschläge unterbreitet, wie man besser zur Stille kommen soll. Vor allem aber, um Gott in der Stille intensiver zu erfahren. Man ist getragen von dem Wunsch, Gott inniger zu begegnen. Und Punkt 1, wir brauchen Stille, und das wurde ja schon gesagt von unserem Vorredner Roland Antholzer, wie die Diagnose stimmt. Wir sind überfordert, wir sind überrollt mit E-Mails, mit Nachrichten. Es sagt mal jemand, er kommt sich vor wie ein Igel auf der elektronischen Datenautobahn, man wird blattgerollt. Und ich kenne Leute, die kriegen 50, 60 oder 100 E-Mails oder noch mehr pro Tag. Also da möchte man das Handtuch werfen und man sehnt sich nach der Stille. Wer sehnt sich da nicht nach Stille, nach Auszeit, nach einem buchstäblichen Abschalten, nicht nur der Handys und Computers? Der Schrei nach Stille, ich habe es bewusst so widersprüchlich formuliert, wird immer lauter. Und da ist doch manch ein Kloster und eine Kommunität einladend. Bei einigen ist ganz bewusstes Schweigen. Und sind da nicht gar Methoden und Techniken, diese Stille zu erfahren, nicht mehr als vielversprechend und attraktiv für Seele und Leib? Und jetzt nach dieser zutreffenden Diagnose ist allerdings die Frage, ob die angebotene Therapie ebenfalls stimmt. Und hier ergeben sich in diesem Sonderdruck Ideenheft zu dem Jahr der Stille. Mit dem habe ich mich primär befasst. Manche Fragezeichen und Stopptafeln, man kann auch sagen, rote Karten. Kann man Stille einatmen oder ausatmen? Ein typisches Beispiel, wie die Diagnose stimmt, die Therapie aber abzulehnen ist, findet sich in diesem Sonderdruck von Aufatmen mit phänomenaler Auflage von 250.000 Stille entdecken, Gott begegnen. Und da ist ein Beispiel gebracht von einem Pfarrer Stefan Wohlfahrt. Er berichtet von Exerzitientagen bei der Christusbruderschaft Selbitz. Zitat, ich solle keine Bücher und Zeitschriften, nicht einmal eine Bibel mitbringen, war mir mitgeteilt worden. Nichts, was der Zerstreuung dienen sollte. Am dritten Tage begannen wir, auf unseren Atem den Namen Jesus zu legen. Allein sein Name ruhte in unserem Gebet. Und da greife ich vorweg und betone es und wiederhole es gerne. Es war der Grundsatz der Reformatoren, das Wort Gottes bringt den Heiligen Geist zum Herzen und der Heilige Geist bringt das Wort Gottes in das Herz. Also wo ist der Geist? Bei Atemübungen oder irgendwelchen Klangschwingungen im Wort Gottes. Weiters heißt es dann, bei diesen Exerzitien, im zweiten Schritt ging es darum, durch ein inneres Abtasten des Leibes die Wahrnehmung für das eigene Dasein und vor Gottsein zu schärfen, alles mit Bindestrich. Schließlich richtete sich die Wahrnehmung darauf, den Atem in die gefalteten Hände fließen zu lassen und auf den ausfließenden Atem den Namen Jesus zu legen. Auf meinem geistlichen Weg bin ich in den letzten Jahren an einige erfrischende Quellen geführt worden, aber noch nirgendwo ist mir Gott bisher so geradezu sinnig spürbar in dieser Weise nahegekommen wie in diesen Tagen. Aufatmen, Sonderheft, Seite 98. Die in diesem Heft propagierte Stille ähnelt öfter dem Zustand der Passivität bis hin zu fast identischen Anleitungen, die man sowohl in der Esoterik wie in den asiatischen Meditationsformen kennt, um die kosmische Energie einzuatmen. So schreiben Martin und Elke Kamphaus in ihren Freundesbrief, sie verschicken monatlich einen Freundesbrief, Klammer auf, diese Arbeit tue ich mich erst gar nicht an, Klammer zu, Februar 2010 war Folgendes zu lesen. Ich hatte Ihnen auch dann diese Stellungnahme zukommen lassen. Ähnlicher ging es uns mit den Angeboten zum Jahr der Stille. Wir wünschen uns, bewusster mit Gott zu leben und es ist sicher gut, sich zu besinnen. Jedoch finden wir in dem Ideenheft neben praktischen und guten Anregungen manche irritierende Übungen, von denen uns mehrere an unsere Zeit als Buddhisten und Esoteriker erinnern. So zum Beispiel Folgendes: Stille werden im Leib, in der Seele, im Geist. Nichts tun, nichts wollen, nichts denken. Einfach nur da sein, ganz sein im Augenblick, ausruhen in der bergenden Gegenwart Gottes, wie ein leeres Gefäß sein, sich Gott hinzuhalten. Buddhisten streben nach dem Zustand der Leerheit, alles Wollen aufgeben und ein leeres Gefäß werden, im Zustand der Erleuchtung aufzugehen. Gott, der Gott der Bibel dagegen, möchte unser bewusstes Wollen nach ihm und kein leeres, passives Geschöpf. Zu unserem damaligen Denken gehörte auch die Annahme, durch Meditation in unserer Mitte anzukommen. Die Mitte sei der Ort unseres göttlichen Kerns, der göttliche Funken, der typische Mystiker. Wir sehen das noch. Nun lesen wir in dem Artikel, in diesem Ideenheft: Der Weg in meine Mitte ist der Weg in die Tiefe meines Wesens, an den Ort, wo Gott schon auf mich wartet, mich empfängt und in seine Arme nimmt. In der wortlosen Begegnung mit ihm lerne ich verstehen und mit dem Herzen zu sehen. Vielleicht sind wir, Klammer, Martin und Elke, Campus, besonders schlimme Sünder. Wir glauben nämlich, wenn Gott uns in der Tiefe unseres Wesens begegnet, werden wir einen enormen Schrecken bekommen. Punkt 2. Warum ist Passivität und innere Leere gefährlich? Zunächst, die Nachfolge Jesu und das Gebet sind immer aktiv, erfordern immer unsere Aktivität. Unser Wille ist hier entscheidend angesprochen. Die Bibel sagt: Ringet, suchet, bittet, klopfet an, jaget nach, widerstehet, prüfet, nahet euch zu Gott. Paulus schreibt in die Kolosser: Ich lasse euch wissen, welch einen Kampf ich für euch habe. Römer 15:30, wir haben es gehört. Ermahnt er sie, dass sie mir helft kämpfen im Gebet für mich zu Gott. Und das genaue Gegenteil von Passivität ist: Seid wachsam. Das aber ist die fast häufigste und intensivste Warnung des Herrn Jesu im Zusammenhang mit seiner Wiederkunft. In Markus 13, die letzten 5 Verse, 4-mal: Wachet, seid wachsam. Darum wachet. Und was ich euch sage, sage ich allen, Gregorete, wachet. Und wenn sich der Herr so oft wiederholt, fast wie ein Testament in seiner Abschiedsrede, dann weiß er schon warum. Watchmeni, und das kennen ja einige, besonders die älteren Jahrgänge, diesen Klassiker, der geistliche Christ, er hat das ja besonders aufgezeigt. Ich bin ja als frisch Bekehrter durch das Buch von David Wilkerson, Kreuz und Messerhelden, auch mal in diesen Sog hineingeraten. Das wurde damals populär. Und da habe ich dann manches verstanden, was mir passiert ist. Mir hat dann ein ehemaliger Hindu die Hände aufgelegt, damit ich diese Geistestaufe bekomme. Ich habe dann manches verstanden, was ich da erlebt habe, als ich dann Watchmenis Buch, da diesen dritten Band, der geistliche Christ, und diese ausführlichen Abschnitte zum Thema Passivität studiert hatte. Die eigentliche Unterlassungssünde, schreibt Watchmeni, die den bösen Geistern Raum gewährt, ist die Passivität des Gläubigen. Wenn ein Mensch aufhört, eine natürliche Gabe zu gebrauchen und sie in Untätigkeit absinken lässt, gibt er damit dem Teufel und seinen Helfern eine Gelegenheit, sie an seiner Stelle zu nutzen. Das haben eigentlich auch die Gehirnforscher erkannt. Also der eine, der Wilder Penfield, das erzählte mir noch Professor Dr. Wilder Smith. Ja, der hat Dr. Hüte nicht aus humoris causa, sondern echte gehabt. Und der war sogar mit ihm verwandt. Und der hat festgestellt, das Gehirn ist so ein komplexes Organ, das duldet keine neutrale Zone. Wenn ich es nicht gebrauche, das heißt mich passiv mache, dann übernimmt das jemand anderer. Die haben das zum Teil verglichen wie mit einem Klavier. Das Klavier wird bedient. Das Gehirn kann gar nicht denken, sondern das ist wie eine Maschine, die von einer höheren Instanz, so hat es Eccles das selbst genannt, bedient wird. Und Passivität hieße jetzt von dieser Klaviatur, ich ziehe meine Hände ab und gestatte einen kosmischen Geist, einer kosmischen Energie, einen kosmischen Bewusstsein oder einer höheren Schwingung zu übernehmen. Und dann geschehen gewisse Dinge. Und dann kann man auch Dinge entwickeln, die man normalerweise nicht kann. Beim Beginn der Pfingstbewegung ist eine Frau wie in Trance zum Klavier gegangen. Ihr Mann hat den Deckel zugemacht, weil er wusste, sie kann nicht Klavier spielen. Sie hat den Deckel geöffnet, hat tadellos gespielt. Und da war sie Medium eines Geistes, der diese Gabe hatte. Der Heilige Geist bewirkt, was eben nicht immer so angenehm ist, dass ich mich selber diszipliniere und anfange zu lernen und so weiter. Das ist eben Wachsamkeit. Die hauptsächliche Ursache des Betrugs bei gottgeweihten Gläubigen kann in einem Wort zusammengefasst werden, Passivität. Das heißt, ein Einstellen der aktiven Betätigung des Willens bei der Beherrschung von Geist, Seele und Leib oder einem von den dreien. Aus dem Brachliegenlassen seiner verschiedenen Anlagen entsteht Passivität eines Gläubigen. Er betrachtet sich selbst als Gott völlig hingegeben, darum will er keinen Bereich seiner Persönlichkeit mehr gebrauchen. Und das müssen wir jetzt bewusst betonen. Es sind oft die Eifrigsten. Es sind oft die Besten. Nicht die Lauen, die mit ihrem Zustand zufrieden sind. Also vorsichtig sein, ein Urteil zu fällen. Die Geister müssen wir prüfen. Dadurch verfällt er in einen Zustand der völligen Trägheit, der den Betrug und der darauffolgenden Besetzung durch böse Geister Tür und Tor öffnet. Watchmeni, der geistliche Christ. Immer häufiger kann man lesen, wie man angehalten wird, passiv zu meditieren, sich in die innere Stille, Anführungszeichen, zu versenken. Man betreibt oft anhaltende Meditation über Bilder und Gegenstände. Ja, es werden einem sogar gewisse Atemsprech- und Stillhalteübungen empfohlen. Da haben wir jetzt ja schon manches Beispiel gebracht. Und das ist nun wahrlich nicht erschöpfend aus diesen Sonderdrucken. Und das, um ein vertieftes Wirken des Heiligen Geistes zu ermöglichen. Ohne geistige Spannung soll man einfach allem, was auf einen zukommt, nach- bzw. sich hingeben. Gerade dadurch aber erfüllt man, wie Watchmeni darlegte, die Gesetze der Passivität. Man kann somit, etwas ungeschminkt formuliert, zu einem Medium umfunktioniert werden. Und liebe Freunde, man sollte sagen, mit Kummer in den Herzen, wir leben in der Zeit, wo Gläubige, echte Geschwister, medial umfunktioniert werden. Auf großer Ebene. Watchmeni sagt es noch deutlicher in diesem Der geistliche Christ. Alle übernatürlichen Offenbarungen, Visionen oder merkwürdigen Geschehnisse, welche die völlige Unterbrechung der Betätigung des Verstandes fordern oder erst empfangen werden, nachdem der Verstand seine Arbeit eingestellt hat, sind nicht von Gott. Und jetzt kommt's. Der Christ muss ganz klar verstehen, dass alle seine Äußerungen das Resultat seines eigenen Denkens sein müssen. Jedes Wort, das den Denkprozess umgeht, ist von bösen Geistern formuliert worden. Da verstecke ich mich in der Watchmeni. Wenn ich das sagte, müsste ich mich wahrscheinlich warm anziehen. Das Ideenheft liefert eine bunte Mischung genau solcher Anleitungen. Dieser eingangs zitierte Dr. Manfred Gerland, von dem diese Schüttelanleitung war, Pfarrer für Meditation, empfiehlt, Stille werden im Leib, Stille werden in der Seele, Stille werden im Geist. Nichts tun, nichts wollen, nichts denken, einfach nur da sein, ganz da sein im Augenblick, ausruhen in der bergenden Gegenwart Gottes, wie ein leeres Gefäß sein, sich Gott hinhalten. Und liebe Freunde, wie fromm sich das tarnen kann, ich zitiere mal. Er beginnt mit einem kurzen Gebet, hält eine Lesung aus der Heiligen Schrift und denkt über das Gelesene nach. Das ist ja besser als diese Exerzitien bei Selbitz. Da hat man ja gar keine Bibel mehr. Also beginnt mit dem Gebet, hält eine Lesung aus der Heiligen Schrift, denkt über das Gelesene nach. Darauf hält er, wie vorhin angegeben, seine Hand mit einem Bleistift auf ein vor ihm liegendes Blatt Schreibpapier und verhält sich abwartend, ohne irgendwelche geistige Spannung. Wird er zur Niederschrift von Gedanken gedrängt, die mit großer Bestimmtheit ihm inspiriert werden, so schreibe er sie nieder. Wird seine Hand durch eine fremde Kraft in Bewegung gesetzt, so gebe er nach. Und das ist entnommen aus dem Buch Der Verkehr mit der Geisterwelt von Johannes Gräber unter der Überschrift Die Ausbildung der Medien. So werden du und ich, sie und ich ein Medium. Und man kann mit Gebet und Lesung der Bibel beginnen und es genügt einfach dieser passive Zustand. Das ist erschreckend. Und wovor wir damals noch gewarnt haben und sich die meisten haben auch warnen lassen, jetzt muss ich konstatieren, die Dämme sind gebrochen. Ist in den Kreisen unserer Allianz jedenfalls zum Teil angekommen. Und gerade fast wortgleiche Anleitungen findet man in diesem Ideenheft zum Jahr der Stille. Und Frank Buchmann, der Gründer der moralischen Aufrüstung, erteilte seinen Mitarbeitern im Prinzip die genau gleichen Anleitungen für die persönliche Stille. Bei absoluter körperlicher, geistiger, innerer Stille in sich hineinhören und niederschreiben, was einen eingegeben wird. Und er hat ja auch viele Kommunitäten inspiriert, unter anderem auch Selbitz. Man wird an die Warnung des Herrn Jesu erinnert, Lukas 11, Vers 35, versucht das euch zu merken, so merkwürdig dieser Satz ist, und merkwürdig heißt er jetzt einmal wörtlich genommen des Erinnerns würdig, sieh zu, dass das Licht in dir nicht Finsternis ist. Lukas 11, Vers 35. Sieh zu, dass das Licht in dir nicht Finsternis ist. Die Bibel erklärt, wie schon erwähnt, seid wachsam, widerstehet. Und man beachte die Mahnung im ersten Petrusbrief, die ist ja nicht an Ungläubige, sondern an Gläubige gerichtet, wo er sagt, seid nüchtern und wachet, euer Widersacher, der Teufel, geht herum wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge, wörtlich Katapino, runterschlucke. Da schreibt Petrus an Gläubige und liebe Freunde, liebe Geschwister, wenn ich statt nüchtern unnüchtern, statt wachsam passiv bin, dann werde ich auch als Kind Gottes in diese Richtung mit hineingenommen. Das war ja genau mein Irrtum als junger Gläubiger, dass ich dachte, ich bin Kind Gottes und dann ist ja das andere nicht möglich, manifest zu werden. Punkt 3. Mystik und Auflösung der Personalität Gottes. Da hat Roland Antholzer schon einiges gesagt. Zu diesem Bereich der Verführung durch eine Woge der Passivität gehört eben auch das Wiederaufleben der Mystik. Ich habe vor Jahrzehnten einen Vortrag gehört von jemandem, der sagte, die Mystik wird die Religion des Antichristen. Das war ein prophetisches Wort. Das war in den 70er Jahren. Sie ist schon von ihrer Definition her der ideale Nährboden für Passivität. Man schließt die äußere Wahrnehmung, man gleitet in eine passive Stille und wird so für übernatürliche Erfahrungen konditioniert. So heißt es in dem Ideenheft im Zusammenhang mit einem Mönch namens Bruder Paulus, also auch hier abgebildet. Wenn ich meditiere, dann geht es mir darum, dass ich mir Zeit nehme, mit Gott zusammen zu sein. Das ist ja wieder positiv. Ich möchte nicht nur einfach leer werden, sondern ganz im Gegenteil, in der Meditation versenke ich mich in das Wesen meines geliebten Gegenübers, meines Gottes. Seine Gegenwart genieße ich, wenn ich einfach da bin und immer wieder beim Einatmen bete, von dir zu mir und beim Ausatmen von mir zu dir. Und das erinnert verblüffend an die indische Soham-Meditation. Das hat mir Benedikt Peters, der hat sich ja in Pakistan bekehrt, der war ja ein Hippie, vor seiner Hinwendung zu Jesu in diesem Teil der Erde, da hat er das meditiert. So ist er, ham ist ich. Also er, Gott und ich, wir sind eins. Wirklichkeit ist eine Illusion, lasst uns eins werden. Und dann kommt eben durch gewisse Techniken diese Erleuchtung, diese Union Mystica. Und die ist erlebnismäßig so überzeugend, so stark, wenn wir damit Argumenten kommen, haben wir keine Chance. Haben wir keine Chance. Das ist so ein beseligendes Erlebnis, das kann man gar nicht in Worte fassen und das soll ein Geist der Verführung sein. Nein, das kann man nicht zur Kenntnis nehmen, akzeptieren. Aber jetzt, durch ständiges Wiederholen dieser Silben bzw. Worte, wird das Gebet zu einem Mantra, das letztlich in einen veränderten Bewusstseinszustand führt und manches dann hervorruft. Gerade davor warnt unser Herr ausdrücklich, dass wir nicht plappern sollen wie die Heiden. Matthäus 6, Vers 7. Zunächst wird hier der persönliche Gott offenbar zu einer kosmischen Energie bzw. Kraftquelle, die man durch Atemübungen anzapfen kann. Das aber ist genau das Gottesbild des Hinduismus, Mystizismus und der Esoterik. Heute wird sogar in den Schulen Kindern zur Beruhigung und zur Ruhigstellung Yoga empfohlen. Durch intensives Atmen sollen sie Frieden und Energie tanken und somit Aggressionen und Unruhen überwinden. In unseren Tagen erfreuen sich solche Praktiken immer größerer Beliebtheit. So konnte zum Beispiel Reinhard Deichgräber, der ein feiner Mann ist, hochqualifizierter Mann, aber auch diese starke mystischen Neigungen hat, gemeinsam mit dem Japaner Hirata Meditationsübungen abhalten. Und das war schon 96, da schrieb das christliche Missionswerk Hermannsburg, war eine in einer weltlichen Zeitung eine Meldung, in der Walsroder Zeitung: Es will den christlichen Glauben durch buddhistische Meditationsformen auffrischen. Es propagiert Religionsvermischung zwischen Buddhismus und Christentum. Ähnlich hat ja auch Peter Zimmerling sich ganz offen in Idea, wir sollen auch asiatische, nichtchristliche Spiritualität zur Bereicherung anzapfen, geäußert. Da war noch ein Pro- und Kontrateil. Den Kontrateil schrieb damals sehr gut Friedhold Vogel. Im hauseigenen Blatt erklärt Hirata, also von der Hermannsburger Bruderschaft, einmal vermittle ich die Lehren christlicher Mystiker, zum anderen führe ich ganz praktische Übungen durch, Übungen des Stillesitzens, des Atems, und zwar mit Hilfe der uralten chinesischen Atemübung des Qigong und des meditativen Tanzes, und manchmal biete ich Yoga-Übungen an. Stand ganz offen im Hausblatt, im Mitteilungsblatt, die Nummer 1 vom Jahre 96, also jetzt schon bald 15 Jahre her. Ost und West reichen sich nun über New Age und Mystik die Hand. Und wer diese große Einheitswelle ablehnt, ist einfach engstirnig und hat noch nicht begriffen, was Jesus mit seinem Gebet in Johannes 17, Vers 21 angeblich wirklich sagen wollte. Dann wird uns immer vorgehalten, Liebe Einheit, wenn wir mit der Lehre kommen. Die Lehre trennt, die Liebe eint, so hat ja schon David Duplessis gesagt. So empfiehlt beispielsweise die Evangelistin Christina Brudereck folgendes, Zitat: Mit dem Ton der Klangschale lassen wir uns zur Stille rufen. Atemgebet beim Einatmen: Gott, du, beim Ausatmen: ich bin hier. Letztlich ist die Überzeugung, Gott durch eine bestimmte Methode oder Technik, zum Beispiel mittels Atemübungen zu erreichen, in gewisser Hinsicht ihn also verfügbar zu machen, eine magische Vorstellung. Und wir leben nun leider in einem zutiefst magischen Zeitalter, wie der sensationelle Erfolg von Harry Potter so unrühmlich zeigt. Es sagte Dave Hunt, the whole concept to manipulate reality, also die Vorstellung, die Wirklichkeit durch gedankliche Kraft zu manipulieren, ist das Wesen der Magie. Paulus fragt die Galater in den ersten drei Versen von Galater 3, O ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert, denen doch Jesus Christus vor die Augen gemalt war als der Gekreuzigte? Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist empfangen durch des Gesetzeswerke oder durch die Predigt von Glauben? Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen, wollt es denn nun im Fleisch vollenden? Das Wort hier im Griechischen baskaino, das also mit verzaubert übersetzt wird, heißt eigentlich auch verhexen. Und für Paulus ist die Vorstellung, den Geist Gottes anders als durch Glaube an Jesus zu empfangen, Magie. Man kann also, hier spricht er an Gläubige, man kann also im Geist beginnen und im Fleisch aufhören. Ja, sogar als Kind Gottes, wie ich schon sagte, medial umfunktioniert werden. Und das geschieht, fürchte ich, eben immer häufiger. Hier kann man, wenn man wirklich noch ein Herz für die Geschwister hat, eigentlich nicht neutral bleiben. Es gibt gewisse Glaubensfragen, da sollen wir großzügig sein. Wir haben uns entschieden, in Entrückungsfragen darf jeder glauben, was er will. Wer nach der Trübsal entrückt werden möchte, darf nachher. Wer während darf, dazwischen. Wer davor, darf davor. Da sollte man großzügig sein. Aber es gibt gewisse Bereiche, da ist man nicht auf neutraler Ebene. Nochmals, die Reformatoren, das Wort Gottes bringt den Heiligen Geist zum Herzen, der Heilige Geist bringt das Wort Gottes in das Herz. Der biblische Weg, Gott näher zu kommen, ist, sich vor ihm zu demütigen, Buße zu tun, wie das Nahen zu Gott uns in Jakobus 4, die Verse 7 bis 10 ja so eindrücklich schildert. Von Atemübungen und einer passiven Stille kann man hier nichts lesen. Die auf dem Weg der Atmung angeblich bewirkte Vertiefung in das göttliche Sein, Anführungszeichen, ist die klassische Unio Mystica, wie die Gnostiker und Schwärmer seit Jahrtausenden es praktizieren. Sie finden Gott angeblich in ihren Seelengrund, jenem göttlichen Funken der Seele, in ihren innersten Wesen. Und da schreibt der Professor Johann Mallan, Meditation richtet sich nach innen. Man sucht nicht den Gott, der sich außerhalb des Menschen befindet, das große Gegenüber, durch den wir durch die Macht der Sünde getrennt sind, eigentlich ein ewiger Abgrund, deswegen auch nur ein ewiger von göttlicher Seite überbrücken konnte. Deswegen der Jesus sagt in Johannes 8,24, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, Egoemi, Anihu im Aramäischen, also der ewige Gott, werdet ihr sterben in euren Sünden. Sondern man lernt, die Barriere des menschlichen Denkens zu überwinden, um den Gott tief in sich selbst zu entdecken. Das ist eine östliche Methode. Punkt 4, Mystik kontra biblische Lehre. Diese Ausführung soll nun andererseits nicht so verstanden werden, dass wir vor Gott nicht mehr stille werden dürfen. Wir sollen unsere Stille einhalten, doch nie mit einem passiven oder leeren Verstand. Wir denken hier nur an Psalm 1 oder Josua 1, Vers 8, wo erwähnt wird, wie man über Gottes Wort nachdenken und es auswendig lernen soll. Lass es nicht von deinem Munde weichen. Sinne darüber Tag und Nacht, sagt Gott zu Josua. Oder im Psalm 1 steht in der Vulgata, in der lateinischen Übersetzung, meditare, also irgendwie konjugiert. Man kann das Wort Meditation, das heißt wörtlich in die Mitte nehmen, positiv füllen. Wir sollen meditieren über Gottes Wort. Aber ja, nicht den Verstand leer machen. Auswendig lernen ist ja das Gegenteil von Passivität. Da musst du ja dein Gehirn eben strapazieren. Die Heilige Schrift warnt uns immer, Schrift war schon immer lebendig und kräftig. Und wenn der Gläubige verbunden mit Gehorsam sein Denken mit Gottes Wort erfüllt, dann entsteht und wächst die Liebe zu Gott und seinem Wort, wie wir in 1. Johannes 2, Vers 5 nachlesen können. Der Mystizismus ist immer konfessionsübergreifend. Fritjof Capra, eine dieser Schlüsselfigur, das Tao der Physik, der New Age-Bewegung, am Sandstrand, Drogenvergangenheit, LSD-Vergangenheit von Kalifornien, und er hört seinen Herzschlag und das Brausen des Meeres, und auf einmal ist er eins mit dem Universum. Und Aldous Huxley, der Vater der Droge, jedenfalls in der studentischen Welt, auf diesen Drogentrip, er sah sich eins mit den Gegenständen, mit den Stühlen, mit allem. Die Mystik ist immer konfessionsübergreifend. Lasst uns umarmen, seid umschlungen, Millionen. Der Mystizismus neutralisiert die Unterschiede in der Lehre, indem man die Wahrheit der Schrift auf dem Altar mystischer Erfahrungen opfert. Mystizismus bietet eine gemeinsame Grundlage, und angeblich ist die Göttlichkeit in allem das verbindende Element. Thomas Keating, auch ein in den letzten Jahren populär gewordener katholischer Priester, auch bei Evangelikalen sehr hochgehandelt zum Teil. Mir erzählt ein Schweizer Bruder, ein Schweizer Freund, wie er bei seinem Institut in den USA anrief und sprach mit einem Mitarbeiter. Er fragte ihn, ob alle Religionen gleich seien. Ja, sie seien alle gleich, war dessen Antwort. Keating selbst erklärte, gut zuhören. Stille ist konfessionslos. Und sie kann auf methodische Weise praktiziert werden. Wir können über Gott verfügen. Das Wesen der Magie. Und das ist nun das Stille, der Grundfehler dieser Stille-Andachten, die aus der gnostischen Mystik stammen. Man meint Gott in seinen tiefsten Wesensgrund, angeblich im Urgrund aller Menschen, wo der göttliche Funke ist, dass man ihn dort begegnet und das kann entfacht werden und zur Erleuchtung gebracht werden. Und da hat Vishal Mangalwadi, ein indischer, klarstehender Gläubiger, gesagt, der Mensch braucht nicht Erleuchtung, sondern Erlösung, Vergebung. Nach asiatischem Denken braucht der Mensch Erleuchtung, nach biblischem Denken braucht er Vergebung, Erlösung. Und jetzt kommt dieser Vers, der schon zitiert wurde von unserem Bruder Antholzer, Römer 7, Vers 18. Das ist der entscheidende Satz gegen all diese Vorstellungen der inneren Göttlichkeit, wo Paulus sagt, denn ich weiß, dass in mir, in meinem Fleische, wohnt nichts Gutes. Römer 7, 18, auswendig lernen. Allerdings gab es solche Auseinandersetzungen schon seit Anfängen der Reformation. Schon zu Luthers Zeiten meinte etlichen Propheten und Schwärmer, durch gewisse stille Übungen Gott zu erfahren, die Zwickauer Propheten. Luther hatte den toten Buchstaben, sie hatten das lebendige Wort. Und es ist heute kaum bekannt, dass die Reformatoren mit der gleichen Entschiedenheit, mit der sie den Katholizismus abgelehnt haben, auch den Mystizismus bekämpft haben. Und deswegen dieses Luther-Zitat etwas deutlich, für heutige Begriffe zu deutlich. Deshalb ermahne ich, vor solchen Geistern auf der Hut zu sein, die da sagen, durch stilles Sitzen in der Ecke empfange man den Heiligen Geist. 100.000 Teufeln wird er bekommen und nicht zu Gott kommen. Entschuldigt, Luther, nicht Seibel. Ja? Aber deutlich, man wusste, man gibt keinen Dialog. Punkt 5 und letzte, das Problem der Vermischung beziehungsweise die biblische Diagnose. Es ist nicht unsere Aufgabe zu richten. Wir kennen nicht die Motive. Ich möchte all den Autoren dieser Zeitschrift die besten Absichten konzedieren. Nochmals, watch me nie. Geistliche Christen sind mehr gefährdet als fleischliche. Seid vorsichtig, muss ich mir gleich als erstes ins Stammbuch schreiben mit dem Richten. Wahrscheinlich sehnen sie sich einmütig in dieser Zeit des Niedergangs nach Erweckung, nach geistlichen Aufbrüchen und haben sicherlich nur die besten Motive. Doch all dies entbindet uns nicht von dem Auftrag. Es ist eigentlich ein Befehl in der Bibel, die Geister zu prüfen. Prüfet alles, 1. Thessalonicher 5, 21. Prüfet die Geister, 1. Johannes 4. Und in unseren Tagen besonders wachsam zu sein, ist uns ja immer wieder geboten. Und das ergibt auch bei größtem Wohlwollen ein leider anderes Bild, was sich heute abspielt. Ein Bild, das so ziemlich dem gleicht, was die Bibel im Zusammenhang mit Verführung in den letzten Tagen und den damit verbundenen Dämonenlehren und kräftigen Irrtümern vorausgesagt hat. Aber haben wir ein biblisches Szenarium, einen biblischen Hinweis für so eine Vermischung? Ist das möglich? Licht und Finsternis. Paulus sagt in 2. Korinther 6, ab Vers 13 bis Kapitel 7, Vers 1, da sagt Paulus, machet euer Herz weit. Und dann Vers 14, der bekannte Satz, zieht nicht an dem fremden Joch mit den Ungläubigen. Was hat Gerechtigkeit zu schaffen mit Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Was für einen Teil hat der Gläubige mit den Ungläubigen? Was hat der Tempel Gottes gemein mit dem Götzen? Wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie denn Gott spricht, ich will unter ihnen wohnen. Darum geht aus von ihnen, sondert euch ab, rühret kein Unreines an. So will ich euch annehmen, euer Vater sein, ihr sollt meine Söhne und Töchter sein. Spricht der allmächtige Herr, weil wir nun solche Verheißungen haben, meine Lieben, so lasset uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Und liebe Geschwister, mal ehrlich, er schreibt hier an Gläubige und er sagt ihnen, reinigt euch. Sie und ich, du und ich, wir können befleckt sein. Befleckungen des Fleisches. Wir haben eine total sexualisierte Generation. Wer ist heute nicht besudelt? Wer hat heute keine Pornofilme gesehen? Und wir haben eine Generation, Umfrage hat gezeigt, 2/3 haben auf ihren Handys die Pornofilme. War sogar ein NTV Online-Nachrichten ein Bericht darüber. 99% der 12- bis 16-Jährigen haben pornografische Filme gesehen. Die haben keine Berührungsängste mehr. Und parallel damit geht dann die geistliche Befleckung, die Geisterinversion, die ganzen okkulte Spiele und so weiter. Und was ist das Ergebnis? Nochmals, Paulus sagt, weil wir diese Verheißungen haben, lasst uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Heiligung ist ein Fremdwort geworden. Immer mehr die Methoden der Welt. Bis dahin, bei einem speziellen Gottesdienst zum Thema Sex, schenkt man den Playboy her. Ich erzähle keine Witze. Statt Furcht Gottes haben wir den Tanz ums goldene Kalb. Gott ist ein Kuschelgott geworden. Und dann kommt es genau zu dieser Vermischung. Und nochmal, es sind Gläubige. Licht, Finsternis, Christus und Belial. Gläubige und Ungläubige. Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Erst in der Welt, dann in den Kirchen, dann in den Gemeinden und dann immer mehr auch in die einzelnen Personen hinein. Und die Antwort, und damit schließen wir ab, sie steht eigentlich schon in Vers 13. Vers 14 ist ja ein negativer Befehl, zieht nicht am fremden Joch. Vers 13, ein positiver Befehl. Machet euer Herz weit, seid weit für Gott und sein Wort. Und dann habt ihr auch die geistliche Kraft, biblisch klare Linien zu ziehen, geübte Sinne zu haben, um auch Gutes und Böses unterscheiden zu können, wie es Hebräer 5, Vers 14 sagt. Und vielleicht sollten wir uns noch einmal dieses bekannte Wort abschließend in Erinnerung rufen, in einer Zeit, wo man, um geistlich vertieft zu werden, offensichtlich zum Teil jedenfalls das Wort Gottes gar nicht mehr braucht. Dieses bekannte Wort aus Offenbarung 3, Vers 10, wo der erhöhte Herr seiner Gemeinde sagt, weil du bewahrt hast das Wort von meiner Geduld, will auch ich dich bewahren. Du hast bewahrt mein Wort. Darum will ich dich bewahren. So wie wir mit der Bibel umgehen, geht der Herr mit uns um. Ich bete noch zum Abschluss. Herr Jesus, wir wollen dich von Herzen bitten, dass durch all diese Darlegungen, und wir wollen wirklich nicht zu Gericht sitzen über andersdenkende Menschen aufwachen, manchmal oft treue, teure Geschwister, die mit Eifer in diese Falle hineingeraten sind, der Passivität, der inneren Leere. Und mir ist es ja im Prinzip auch nicht anders ergangen vor Jahrzehnten. Es ist all dies deine Güte und Gnade, dass Augen geöffnet werden konnten. Und so schenk, Herr, dass man durch das gnädige Wirken deines Wortes und deines Geistes wachsam wird und den Lauf vollendet. Und wir denken ja auch an das, was schon zitiert wurde von Paulus in seinem Abschiedsbrief. Und auch das sind aktive Begriffe, Herr, dass dies als Nachruf über unser Leben gesagt werden kann. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe Glauben gehalten. Ich habe den Lauf vollendet. Manches ist unmöglich in unseren Augen, Herr, aber nicht unmöglich in deinen Augen. Denn du bist, denn deine Gnade ist groß und du bist ein reicher Vergelter. Amen.